Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
12.30 Uhr, Rendezvous, die Mittagsinformationen von Schweizer Radio DRS. Ich bin der richtige Mann für Swiss Re, sagt der neue Verwaltungsratspräsident Walter Kielholz. Wir fragen, ist es ein Neuanfang für den Rückversicherungskonzern oder ist es nur Kosmetik? Der Strom wird nicht so teuer wie befürchtet. Die Eidgenössische Elektrizitätskommission ELCOM pfeift die Netzbetreiber zurück. Die Arbeitslosenzahlen steigen auf 3,4%. Fragt sich, ob da ein zweites Konjunkturprogramm des Bundes Abhilfe schaffen kann. Wir diskutieren darüber im Tagesgespräch mit dem FDP-Nationalrat und Unternehmer Georges Theiler und dem Gewerkschaftsbundpräsidenten und SP-Nationalrat Paul Rechsteiner. Am Mikrofon Ivana Pribakovic. Zuerst zum Nachrichtenüberblick mit Nadja Ruch.
An der Spitze des Rückversicherers Swiss Re kommt es zu einem weiteren Wechsel. Verwaltungsratspräsident Peter Forstmoser tritt auf den 1. Mai zurück. Nachfolger wird Walter Kielholz, der bisherige Vizepräsident. Mitte Februar hatte Swiss Re nach schweren Verlusten bereits Konzernchef Equin ausgewechselt. Wegen seiner neuen Funktion bei Swiss Re gibt Walter Kielholz bei der Grossbank Credit Suisse sein Amt als Präsident ab. Neuer CS-Präsident soll der bisherige Vize Hans-Ulrich Dörig werden. Die Betreiber der Stromnetze in der Schweiz müssen ihre Preise für die Benutzung des Übertragungsnetzes um 40% senken. Das hat die Eidgenössische Elektrizitätskommission ELCOM entschieden. Die tieferen Preise gelten rückwirkend ab Jahresbeginn. Sollten Konsumenten zu viel bezahlt haben, bekommen sie das Geld zurück. Hintergrund des Entscheids ist die Diskussion über die hohen Strompreise. Nachdem die Stromindustrie letzten Sommer eine massive Strompreiserhöhung angekündigt hatte, gab es heftige Proteste. Die Zahl der Arbeitslosen hat im Februar um 4.000 zugenommen. Neu sind 132.000 Personen als arbeitslos registriert. Die Arbeitslosenquote liegt damit bei 3,4%. Das ist der höchste Stand seit 3 Jahren. Stark gewachsen ist, laut dem SECO, zudem die Zahl der Firmen, die Kurzarbeit eingeführt haben. Im Dezember waren es gut 300, im Januar bereits 1.300 Firmen. Das ist mehr als 4-mal so viel. In der Schweiz sind letztes Jahr weniger Wohnungen gebaut worden. Insgesamt entstanden gut 41.000 Wohnungen, das sind 5,5% weniger als im Vorjahr. Damit sank die Zahl neuer Wohnungen zum ersten Mal seit 7 Jahren. Laut dem Bundesamt für Statistik war der Rückgang am deutlichsten in den Städten. Es gibt aber auch Ausnahmen, so nahm der Wohnungsbau in der Region Bern letztes Jahr um über 20% zu. Ein 16-jähriges Mädchen, das seit vergangenem Mittwoch vermisst wurde, ist gestern Abend in einer Wohnung in Rieden bei Baden tot aufgefunden worden. Dies gab die Kantonspolizei Aargau bekannt und kündigte für den Nachmittag weitere Informationen an. Es müsse von einem Tötungsdelikt ausgegangen werden. Das Mädchen stammt aus dem Kanton Freiburg und war in Pfäffikon im Kanton Schwyz als Au-pair tätig. Der mutmaßliche Erpresser der reichsten Frau Deutschlands hat vor dem Landgericht München ein Geständnis abgelegt. Der 44-jährige Schweizer hatte der BMW-Erbin Susanne Klatten und 3 weiteren vermögenden Frauen mit Lügengeschichten über 9 Millionen Euro abgeknüpft. Dabei soll er immer nach einem ähnlichen Muster vorgegangen sein. Er ließ sich mit den Frauen auf eine Liebesbeziehung ein, behauptete dann, er habe bei einem Verkehrsunfall ein Kind verletzt und nun brauche er Geld. Unklar ist, wo das Geld geblieben ist. Der Mann droht nun eine lange Gefängnisstrafe. Der simbabwische Ministerpräsident Tsvangirai hat das Spital im Nachbarland Botswana verlassen und ist wieder nach Hause zurückgekehrt. Er wolle seine Amtsgeschäfte so schnell wie möglich wieder aufnehmen, sagte ein Sprecher Tsvangirais. Der frühere Oppositionsführer war am Freitag bei einem Autounfall verletzt worden. Seine Frau kam ums Leben, als das Auto am Stadtrand von Harare mit einem Lastwagen zusammenstieß. In der Pharmabranche schließen sich 2 große zusammen. Der amerikanische Merck-Konzern will seinen Konkurrenten Schering-Plough übernehmen für 41 Milliarden Dollar. Die Verwaltungsräte beider Firmen hätten der Übernahme zugestimmt, teilte Merck mit. Die Pharmaunternehmen stehen unter Druck, weil die Patente für wichtige Medikamente bald auslaufen. Japan hat im Januar erstmals seit 13 Jahren weniger Waren exportiert als importiert. Die Ausfuhren gingen um 46% zurück, die Einfuhren um 32%. Wie das japanische Finanzministerium mitteilte, erreichte das Defizit einen Rekordwert von gut 2 Milliarden Franken.
Sie hören Rendezvous, das Polit- und Wirtschaftsmagazin am Mittag. In den nächsten Minuten mit dem Wirtschaftskapitän, der neuer und alter Hoffnungsträger bei Swiss Re ist. Das Interview mit Walter Kielholz.
Ich denke, ich kann die Aufgaben, die jetzt anstehen, mit meinen Kenntnissen anleiten.
Wir fragen nach, gab es überhaupt eine Alternative zu Kielholz? Dann, Protest nützt. Die Strompreise steigen weniger als angekündigt. Nützt Geld? Die Wirtschaftskrise zeigt sich an den Arbeitslosenzahlen. Der Nationalrat diskutiert vom Nachmittag an, ob 700 Millionen Franken des Staates helfen, um Arbeitsplätze zu retten. Wir diskutieren schon früher, um 13 Uhr, mit SP-Nationalrat Paul Rechsteiner und FDP-Nationalrat Georges Theiler. Ringen mit der eigenen Krise. Die SP verliert Wahl um Wahl, trotz Wirtschaftskrise. Was SP-Präsident Löwra dazu zu sagen hat. Und ringen mit dem Känguru oder, wie das australische Nationaltier, einen Schweizer zum Helden machte. Dies und mehr nach Börse, Wetter und Verkehr.
Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index steht bei 4.272 Punkten. Das ist ein Minus von 0,9%. Der Euro wird zu 1.4654 gehandelt, der Dollar zu 1.1646. Das Wetter. Im Norden gibt es heute Schneeschauer bis auf etwa 400 Meter. Örtlich sind Blitz und Donner mit dabei. Dazwischen ist es länger trocken. Die Höchstwerte liegen bei rund 6 Grad. Dazu bläst ein böiger Westwind. Im Süden scheint mit Nordföhn oft die Sonne und die Temperaturen steigen auf rund 15 Grad. Am Dienstag ist es im Norden windig und zeitweise nass bei 7 Grad. Die Schneefallgrenze pendelt zwischen 500 und 1000 Meter. Im Süden gibt es ein Gemisch aus Sonne und dichten Wolkenfeldern bei 12 Grad. Am Mittwoch fällt vor allem an den Alpen und im Osten noch Regen und Schnee, sonst wird es wieder sonniger. Verkehrsinfo DRS von 12.37 Uhr. Der Verkehr verläuft zurzeit störungsfrei.
Rochade also an der Spitze von zwei bedeutenden Unternehmen in der Schweiz. Bei der Credit Suisse wird Hans-Ulrich Dörig Verwaltungsratspräsident und der Mann, der die Geschicke bei der CS als Präsident leitete, Walter Kielholz, kehrt zu Swiss Re zurück. Kielholz kennt den Laden schon. Bis 2002 amtete er dort als CEO, dann als Vizepräsident. Das heißt, Walter Kielholz ist auch für die gescheiterte Strategie der Swiss Re, die zu Milliardenabschreibern geführt hat, mitverantwortlich. Grund also, ein paar Fragen zu stellen. Deres Wirtschaftsredaktorin Evelyn Kobler hat Walter Kielholz zum Interview getroffen.
Walter Kielholz, sind Sie der richtige Mann, um Swiss Re jetzt aus der Krise zu führen?
Der Verwaltungsrat hat mich gebeten, diese Funktion zu übernehmen, unter Berücksichtigung der ganzen Konstellation im Verwaltungsrat. Und ich habe mich dieser Verantwortung jetzt gestellt.
Das heißt, Sie denken, Sie sind der richtige Mann?
Ich denke, ich kann die Aufgaben, die jetzt anstehen, mit meinen Kenntnissen anleiten.
Und trotzdem haben Sie ja die Strategie, die Swiss Re letztlich Verluste eingebrockt hat, maßgeblich mitgetragen.
Ja, der ganze Verwaltungsrat hat natürlich die Strategie definiert, aber die Strategie, die in der letzten Zeit so diskutiert wurde, hat nie darin bestanden, eine Investmentbank zu werden. Die großen Elemente dieser Strategie sind nach wie vor gültig und sie umfassen hauptsächlich unser Kerngeschäft.
Warum hat der Verwaltungsrat nicht eine externe Lösung gesucht, einen externen Kandidaten, der unverbraucht, unbelastet ins Gremium kommt?
Ja, ich kann die Argumentation des Verwaltungsrates hier nicht nachdenken, sondern ich kann nur sagen, was man diskutiert hat. Und man hat natürlich gesagt, es braucht in diesem Zusammenhang profunde Kenntnisse des Rückversicherungsgeschäftes, profunde Kenntnisse auch der Firma und ihrer Strukturen.
Das bringen Sie als ehemaliger Swiss Re-Chef mit. Peter Forstmose, der Abtritt, für ihn gab es heute nur lobende Worte, kein Wort der Kritik. Hat er alles richtig gemacht?
Ich glaube, es ging vor allem darum, die Leistung von Peter Forstmoser gerecht zu beurteilen. Über 9 Jahre hat er dieser Firma vorgestanden und ich habe persönlich es wichtig gefunden, diese Tätigkeit in einer Gesamtperspektive zu sehen und nicht nur über die letzten Monate.
Was wollen, was müssen Sie jetzt als erstes anpacken?
Gut, es sind drei Bereiche, die wir klar definiert haben, das Kerngeschäft zu fördern und das Management beim Kerngeschäft zu unterstützen. Zweitens weiterhin die Bilanz und die Assets das Risikoprofil in der Bilanz zu reduzieren und drittens die Eigenkapitalsituation optimal zu managen.
Nicht erwähnt haben Sie das Vertrauen der Kunden, der Investoren, das ist angeschlagen, das wurde strapaziert. Wie wollen Sie dieses wieder festigen?
Ja gut, das Vertrauen der Kunden ist überhaupt nicht so strapaziert, wie Sie das sagen, sondern wir haben ja gesehen, dass die Geschäftserneuerung für das laufende Jahr recht gut gelaufen ist und das Management ist daran, das Vertrauen der Kunden wieder dort, wo es vielleicht angeschlagen ist, wieder herzustellen. Und das Vertrauen der Investoren wollen wir durch Leistung wieder gewinnen.
Walter Kielholz, wo steht Swissre in 5 Jahren?
Ja, in 5 Jahren, das kann ich, diese Frage ist immer zu beurteilen, aber ich bin sicher, Swissre wird die Position als absoluter Marktführer in der Rückversicherungsbranche in der Welt verteidigen können.
Werden Sie dann immer noch Verwaltungsratspräsident sein oder wie viel Zeit geben Sie sich?
Ja, jetzt machen wir mal die Arbeit, die nötig ist hier und dann stellen wir uns nächstes Jahr zur Wiederwahl und dann lassen wir die Aktionäre entscheiden.
Walter Kielholz auf Fragen von Evelyn Kobler. Bei mir im Studio ist jetzt Wirtschaftsredaktor Beat Zoltermann. Walter Kielholz tanzt zwar weiterhin auf mehreren Hochzeiten bei Swissre und bei der CS, aber er verschiebt seinen Schwerpunkt nun eindeutig zu Swissre. Weshalb? Was denken Sie?
Führen von zwei Unternehmen wie CS und Swissre, die beide mitten in einer sehr tiefen Krise stecken, das ist eine Herkulesaufgabe. Und Walter Kielholz ist nun offenbar zum Schluss gekommen, dass er zwar ein Topmanager ist, aber eben kein Herkules. Und er will sich auf eine der beiden Posten konzentrieren, dass er die Hauptaufgabe bei Swissre sieht und nicht bei CS. Das lässt sich zum einen mit dem beruflichen Werdegang von Kielholz erklären, dann aber auch damit, dass das Feuer dort aktuell und wenigstens von außen betrachtet, weniger gut im Griff ist als bei der Credit Suisse.
Nun aus Sicht der Swissre, ist das wirklich ein Neuanfang oder ist es nur ein bisschen Kosmetik?
Für mich ist es ganz klar Kosmetik. Kielholz war früher Konzernchef bei der Swissre und später Vizepräsident des Verwaltungsrats, galt dort aber immer als Eminence Grise, neben dem eigentlichen Verwaltungsratspräsidenten Peter Forstmoser, einem Top-Juristen, aber eben keinem Versicherungspraktiker. Kielholz zog also die Strippen, galt und gilt als starker Mann im Gremium und ist damit auch verantwortlich für das Schlamassel, das angerichtet worden ist mit dem Ausflug in das Geschäft mit neuartigen Finanzprodukten, das dem Unternehmen Swissre eben einen Verlust von über 850 Millionen Franken eingetragen hat im letzten Jahr und auch Milliardenabschreiber zur Folge hatte. Ein Neubeginn mit unbefangenen Kräften findet also nicht statt, kann man sagen. Und das gutiert auch die Börse nicht. Die Kurse von Swissre und Credit Suisse, die stehen wie andere Finanztitel auch heute unter Druck. Also kein Freudenhüpfer, wenigstens bei diesen beiden Titeln.
Namen wie Walter Kielholz, Oswald Grübel oder sogar Mathis Gabialavetta, der nun auch aus der Versenkung wieder auftaucht, da bekommt man doch den Eindruck, die Schweiz habe nur etwa ein Dutzend fähiger Topmanager. Ist das so?
Ja, diesen Eindruck könnte man tatsächlich bekommen. Neue Leute so aus dem Hut zu zaubern, das ist tatsächlich schwierig. Die alten Manager oder die langjährigen Manager, müsste man sagen, die haben schlicht vergessen, rechtzeitig Nachfolger aufzubauen. Nicht nur da, sondern das ist eigentlich ein weit verbreitetes Problem in der Schweizer Wirtschaft und das wird einem jetzt so mitten in dieser Finanzkrise erst richtig auch bewusst. Im Fall von Credit Suisse und Swissre ist das besonders akzentuiert, weil zwischen den beiden Firmen langjährige Seilschaften bestehen. Auch historisch gehören die Unternehmen ja eigentlich ein wenig zusammen. Und ja, man kann sagen, da besteht auch ein gewisser Filz, dass man sich gegenseitig Jobs zuschiebt, einerseits auf Konzernebene, aber eben auch im Verwaltungsrat. Und fast niemand konnte beweisen oder hielt eine Chance außerhalb dieses Netzwerks, dass er oder sie das auch gut könnte. Und deshalb ist eine Blutauffrischung nun auch nicht möglich, obwohl eine solche gerade fürs Vertrauen in die beiden Unternehmen sehr wichtig gewesen wäre.
Das waren Informationen und Einschätzungen von Wirtschaftsredaktor Beat Zoltermann. Im Streit um die Erhöhung der Strompreise hat nun die Aufsichtsbehörde ElCom entschieden. 40 Stromnetzbetreiber müssen also die Strompreise senken und ihre Preise für die Stromübertragung um 40% herabsetzen. Die Konsumentinnen und Konsumenten können aufatmen. Die im letzten Herbst angekündigten Strompreiserhöhungen werden somit weniger hoch ausfallen. Elmar Plotzer.
Gross war im letzten Herbst der Aufschrei, als die Stromnetzbetreiber erklärten, sie müssen ihre Tarife für 2009 spürbar erhöhen, um insgesamt über 1 Milliarde Franken. Aus der Bevölkerung und der Wirtschaft gingen zahlreiche Reklamationen dagegen ein. Und die ElCom als Aufsichtsbehörde wollte sich diese Tarife etwas genauer anschauen. Nach monatelangen Abklärungen hat die ElCom heute ihre Verfügung bekannt gemacht. 40 Netzeigentümer müssen ihre Strompreiserhöhungen um 40%, also um über 400 Millionen Franken, senken. Denn die ElCom hat die Kosten anders berechnet als die Stromnetzeigentümer. ElCom-Präsident Carlo Schmid mit einem Beispiel.
Es ist nicht richtig, wenn man in 10 Jahren eine Hochspannungsleitung abschreibt. Die hält 55 Jahre, also schreibt man sie über diese Lebensdauer ab. Und das führt natürlich dazu, dass die einzelnen auf den Jahre gesplitterten Lasten natürlich tiefer sind, als wenn man in 10, 15 Jahren so riesige Werke abschreiben würde.
Dazu kommt, dass der Bundesrat bereits im letzten Dezember Maßnahmen zur Senkung der Strompreise beschlossen hat. Diese entlasten jetzt die Konsumenten und belasten die größeren Kraftwerke. Skeptisch reagiert der Wirtschaftsdachverband Economie Suisse. Unter dem Strich würden nämlich mit dem heutigen Entscheid der ElCom die Tarife nicht um 40, sondern nur um 25% gesenkt, sagt Urs Neff, der Energieexperte von Economie Suisse. Denn die vom Bundesrat beschlossenen Maßnahmen zur Senkung der Strompreise, die etwa 200 Millionen Franken ausmachten, seien eine Mogelpackung.
Das ist keine echte Kostenreduktion, das ist eine Kostenverschiebung. Und diese 200 Millionen, die sind nicht reduziert, die hat man jetzt einfach weggenommen aus dem Netz, aber hinzugefügt bei den Energiekosten.
Und würden so auf anderem Wege wieder auf die Konsumenten abgewälzt. Treffen würde es zunächst zwar nicht die privaten Haushalte, dafür ausgerechnet jene Unternehmen, die sich bereits jetzt für den freien Strommarkt entschieden hätten. Die bisherige Strommarktliberalisierung sei zu optimistisch und vor allem zu schnell durchgezogen worden, kritisiert Urs Neff vom Wirtschaftsverband Economie Suisse. Positiv gestimmt ist dafür Simonetta Sommaruga, die Präsidentin des Schweizer Konsumentenschutzes. Denn nach dem Beschluss der ElCom müssen die Netzbetreiber ihre Tarife jetzt neu berechnen.
Diejenigen, die jetzt eben zurückbuchstabieren müssen, die müssen das Geld an die Konsumenten zurückbezahlen. Sie haben versprochen, dass sie das bis Mitte Jahr tun.
Laut der Vorgabe der ElCom müssen schon bis Ende Monat die neuen Tarife berechnet werden. Der Verband schweizerischer Elektrizitätsunternehmen ist aber skeptisch, ob das machbar ist.
Die Lage auf dem Schweizer Arbeitsmarkt ist derzeit alles andere als rosig. Die Arbeitslosenquote ist im Februar erneut gestiegen. Neu sind 132.000 Arbeitslose gemeldet. Zu denjenigen, die die Krise am ersten zu spüren bekommen, gehören die temporär Angestellten. Sie werden als Erste auf die Straße gestellt, wenn die Aufträge wegbleiben. Wirtschaftsredaktorin Dagmar Zumstein über die Temporärbranche.
So tönte es noch vor wenigen Monaten bei der Autozulieferfirma Feintool im bernischen Lies. Und auch bei Georg Fischer, Meyer Burger und vielen anderen Industriebetrieben wurde in den letzten Jahren unter Hochdruck produziert. Sie alle waren darauf angewiesen, temporäre Arbeitskräfte anzustellen, um Engpässe zu vermeiden und die Kunden pünktlich zufriedenzustellen. Doch diese Zeiten sind vorläufig vorbei. Die Schweiz befindet sich in einer Rezession, die Maschinen werden heruntergefahren und die ersten Arbeitskräfte, die es nicht mehr braucht, sind eben genau die temporären. Und vor allem in der Industrie werden viele Temporärstellen gestrichen, sagt Georg Staub, Geschäftsführer des Dachverbandes der Personaldienstleister Swissstaff.
In erster Linie sind jetzt betroffen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die in den Bereichen tätig sind, Zuliefererbetriebe, Automobilindustrie. Die sind jetzt stark gebeutelt worden. Wir stellen aber fest, dass vor allem auch im Bereich der produzierenden Industrie, also in den Bereichen metallverarbeitende Industrien, Facharbeitsberufe, dass dort jetzt doch eine große Zurückhaltung ist.
Etwas besser sieht es noch in der Lebensmittel- und Uhrenindustrie und im Detailhandel aus. Doch insgesamt gingen die geleisteten Arbeitsstunden von Temporärkräften im letzten halben Jahr um gut 30% zurück. Dramatisch zu spüren bekommen dies nun die Personalvermittler wie Adecco oder Manpower. Adecco hatte im Monat Februar im Vergleich zum Vorjahr gut 1500 offene Stellen weniger, sagt José María San José, Pressechef bei Adecco Schweiz. Das Hauptproblem?
Wir kommen noch zu Aufträgen, aber es ist der Prozess, der geändert hat. Es werden kurzfristigere Anfragen gestartet oder es kommen Anfragen, die innerhalb 1, 2, 3 Wochen mal höher, mal tiefer, mal annulliert oder wieder reaktiviert werden. Das ist das Schwierige im Moment im Geschäft.
Noch vor einem Jahr suchte auch der Stellenvermittler Manpower händeringend nach Arbeitskräften. Heute sieht die Lage anders aus, sagt Peter Unternähr, verantwortlich bei Manpower für die Region Bern-Solothurn.
Ja, wir haben seit September, Oktober vom letzten Jahr entsprechende Rückgänge festgestellt. Auf der einen Seite werden die Verträge gekündigt und auf der anderen Seite werden eben wenig neue Verträge abgeschlossen.
Oder auf den Punkt gebracht?
Wenn die Wirtschaft den Schnupfen hat, dann haben wir von der temporären Branche Lungenentzündung.
Und daran kann man im schlimmsten Fall gar sterben, wie verschiedene Beispiele zeigen. So mussten bereits Temporärvermittler in Genf und Solothurn ihre Türen definitiv schließen. Personal umgeschichtet wird derweil bei Adecco und Manpower gab kürzlich bekannt, dass ihre Filiale in Langenthal dicht machen muss.
Die SP schlittert von Niederlage zu Niederlage. Seit den Nationalratswahlen war die SP in 7 von 9 kantonalen Parlamentswahlen die größte Verliererin, so auch wieder gestern in den Kantonen Aargau und Solothurn. Und dies trotz Wirtschaftskrise, die Wirtschaftsrezepte der bürgerlichen Parteien arg zerzaust hat. Warum profitiert die SP nicht davon, sondern bleibt auf der Verliererstraße? Das fragte Nathalie Christen den Präsidenten der SP, Christian Löwra.
Was mich am meisten besorgt bei diesen Wahlen ist die Frage der Mobilisierung, weil die Umfragen haben uns vor den Wahlen ein relativ gutes Ergebnis versprochen und wenn wir jetzt feststellen müssen, dass es massiv nachgelassen hat am Wahltag, dann müssen wir feststellen, dass es uns nicht gelungen ist, die Leute wirklich an der Urne zu bringen. Die sehr tiefe Stimmbeteiligung von fast 30% spricht in dieser Richtung.
Wie wollen Sie da entgegenwirken?
Also das geht vom Telefon, die gemacht werden den Tag vor der Abstimmung, zu Hausbesuche, die auch stattfinden können. Könnten über Internet und neue Technologien, soziale Netze, Facebook und weitere. Es ist nicht ein Zufall, dass wir letztes Wochenende im Wallis gewonnen haben. Jeder Mitglied der SP hat 3 Leute angerufen, versucht sie zu motivieren, abstimmen zu gehen. Und dass wir jetzt in den Aargau, wo scheinbar die Mobilisierung nicht so gut geklappt hat, verlieren.
Der Aargauer SP-Präsident meinte, für die SP seien die Wahlen ein paar Monate zu früh gekommen. Also das heißt, die Wirtschaftskrise habe die Leute noch zu wenig erreicht. Hat er recht?
Nein, das glaube ich nicht. Ich glaube vielmehr, dass wir unsere Botschaften nicht zugespitzt genug an den Leuten gebracht haben und dass sie unsere Rezepte noch nicht verstanden haben. Bei gut informierten Leuten stellt man fest, dass es eine große Zustimmung gibt und eine große Unterstützung für die SP. Bei der großen Masse der Bevölkerung ist es aber noch nicht angekommen.
Aber diese Erklärung hört man in der SP schon seit Jahren. Schon Ihr Vorgänger Hans-Jörg Fehr sagte, die Kommunikation müsse verbessert werden.
Es ist nicht nur eine Frage der Kommunikation, es ist auch eine Frage der Art und Weise, wie wir komplizierte Botschaften so vereinfachen und so darstellen, dass sie verstanden werden von der Bevölkerung. Wie wir uns in einem Abstimmungskampf fokussieren können auf ein paar zentrale, konkrete Themen, die das tägliche Leben der Leute betreffen. Ich bin überzeugt, dass wir lernen müssen, noch offensiver zu werden, noch zugespitzter zu werden, noch plakativer manchmal.
Könnte es auch sein, dass Sie nun die Quittung bekommen für die Bankgeheimnisdebatte? Also sind ja auf internationaler Ebene SP-Leute, die am schärfsten sind, zum Beispiel der deutsche Finanzminister Peer Steinbrück. Aber auch in der Schweiz ist die SP diejenige, die am meisten fordert, man solle nachgeben.
Es geht nicht um Nachgeben. Ich glaube, dass die Mehrheit der Bevölkerung unsere Position versteht und unterstützt. Wir wollen das Bankgeheimnis als Datenschutzinstrument behalten, sind aber überzeugt, dass Steuerhinterzieher der ganzen Welt in der Schweiz nicht zu suchen haben. Die Bevölkerung versteht das. Die Umfragen zeigen, die Leute wollen diesen Steuerflüchtlingen nichts am Hals haben.
Aber trotzdem wählen die Stimmberechtigten weniger SP als auch schon. Hingegen wählen sie eher Grüne und Grünliberale. Was machen denn die besser als die SP?
Das ist eine schwierige Frage. Sämtliche Antworten habe ich noch nicht. Es gibt zum Teil kantonale Erklärungen. Ich glaube darüber hinaus, dass die Grünen ein bisschen von der Nachwirkung des Nationalratswahlkampfs letztes Jahr profitieren. Es braucht Zeit, bis eine neue Strategie, bis neue Botschaften in der Bevölkerung sich verankert. Ich wusste, dass wir zwei schwierigen Jahre haben werden. Wir müssen aber die nächsten Wahlen ab Ende 2009 wieder gewinnen können. Ich glaube, wir sind gut unterwegs und wir werden bis 2011 uns so aufgestellt haben, dass wir dann wieder zulegen.
Sagt SP-Präsident Christian Löfra auf die Fragen von Nathalie Christen. Man stelle sich das mal vor. Da liegt man mitten in der Nacht im Bett. Plötzlich bricht die Fensterscheibe des Schlafzimmers und eine große dunkle Gestalt springt in den Raum. Genau das ist am frühen Sonntagmorgen in der australischen Hauptstadt Canberra dem Schweizer Küchenchef Beat Edlin und seiner Familie passiert. Doch der vermutliche Einbrecher war keiner. Stattdessen hatten die Edlins Besuch von einem Kängurumännchen. Ulz Welterlin berichtet.
Es war 2.30 Uhr in der Früh, als der Hund bellte. Doch das ist nicht ungewöhnlich. Erst seit 3 Wochen wohnen die Edlins im Einfamilienhaus in einem Vorort von Canberra. Von Anfang an hatten sie Untermieter im Dach, kleine Opossums. Schließlich wohnen sie nur 100 Meter vom Busch entfernt, vom Wald, von der Wildnis. Der Lärm wurde dem gebürtigen Stammser Beat Edlin dann aber doch zu viel.
Und dann habe ich gedacht, ja, jetzt will ich schauen, was eigentlich los ist. Und in dem Moment, wo ich aufstehen wollte, da hat das nur noch gekracht und die ganze Scheibe ist verbrochen und mir kommt das grosse Schwarze. Dort um den Zeitpunkt habe ich noch nicht gewusst, was das ist. Kommt genau aufs Bett rauf.
Im Hause der Edlins war darauf verständlicherweise die Hölle los. Beat Edlins Frau Verity und seine Tochter Beatrix, die mit Fieber ebenfalls im Ehebett lag, gerieten in Panik, als das große, schwarze Ding auf dem Bett hoch und runter sprang.
Ich bin dort auf die Seite raus, das Bett ist zusammengebrochen und ich habe nur das geschaut, was das ist. Und da habe ich durch den ganzen Tumult durch, habe ich meiner Frau nur gesagt, es ist nur ein Känguru, es ist nur ein Känguru. Aber dann ist mir auch aufgefallen, nur ein Känguru ist ja noch nicht gut.
Ein Känguru von der Größe eines Erwachsenen ist tatsächlich nicht gut und schon gar nicht im Bett. In die Enge gedrängt sind die Beuteltiere äußerst gefährlich. Mit ihren Krallen können sie auch Menschen verletzen, manchmal tödlich. Doch Beat Edlin handelte instinktiv.
Bin ich auf das Känguru aufgekumpelt und habe es unter den Arm genommen.
In den Schwitzkasten genau genommen. Von da an ging alles ganz schnell. Beat Edlin zog das Känguru den Flur entlang bis auf die Veranda. Experten glauben, dass sich das Tier in den Garten der Familie verirrt hatte. Als der Kängurubock im Lichte des Mondes im Fenster sein Spiegelbild sah, meinte er wohl, einem Rivalen gegenüber zu stehen und wollte angreifen. Seit der außergewöhnliche Vorfall am Montag bekannt wurde, stehen vor dem Haus der Edlins die Medienschlange. Beat Edlin wird als Held gefeiert, der seine Familie vor einem Monster gerettet habe.
Urs Welterlin über den ungebetenen Besuch beim Schweizer Küchenchef Beat Edlin, der übrigens Kängurufleisch vorläufig von seinen Menüs streicht.
Das war eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen zu unseren Sendungen, die Sie auch nachhören oder herunterladen können, finden Sie auf unserer Webseite www.drs.ch.